möchte heute über etwas sprechen. Und zwar, ich weiß nicht, wer erinnert sich noch daran, worüber Mieke vor 2 Wochen gepredigt hat? Wer weiß das noch? Na? Irgendjemand eine Idee? Mieke hat darüber gepredigt, wie wichtig es ist, dass wir auf unsere Worte achten. Erinnert ihr euch? Da ging es darum, dass ja die Worte Auswirkungen haben. Entweder kann man Menschen dadurch verletzen oder, was viel besser ist, man kann Menschen damit ermutigen. Und er hat auch darüber gepredigt, dass wir als Christen Menschen sein sollten, die durch unsere Worte andere nicht verletzen, sondern ermutigen. Und ich habe einiges darüber nachgedacht und ich möchte heute in der Predigt einen Schritt weiter zurückgehen. Denn wenn der Umgang mit unseren Worten für uns und für andere Auswirkungen haben, dann müssen wir vielleicht auch mal darüber nachdenken, woher denn unsere Worte kommen. Denn alle Worte, die wir irgendwann mal aussprechen, haben eine Quelle. Diese Quelle sind unsere Gedanken. Alles, was wir sagen, hat irgendwann einmal als Gedanke in unserem Gehirn begonnen. Deshalb möchte ich jetzt, das Thema heute ist biblische Gedankenhygiene. Vielleicht ein etwas merkwürdiges Wort, aber ich denke, das passt eigentlich recht gut. Für unseren Körper ist es für uns völlig selbstverständlich, dass wir Hygiene einhalten. Ich gehe mal davon aus, jeder von euch hat sich heute Morgen gewaschen. Jeder hat sich die Zähne geputzt. Der ein oder andere hat vielleicht geduscht und hat ein Deo benutzt. Das ist für uns selbstverständlich. Das lernen wir von Kindheit an und das ist auch gut so. Weil wenn man das nicht macht, dann kann das unangenehm werden. Ja, man fängt an, doch etwas zu müffeln und ist auch für die Gesundheit nicht so gut. Ja? Ist für uns alles selbstverständlich, machen wir alle. Aber wie sieht das eigentlich mit unseren Gedanken aus? Achten wir da darauf, was wir denken, was für Auswirkungen das hat? Unsere Gedanken beeinflussen, wie wir die Dinge um uns herum wahrnehmen, wie wir sie bewerten und wie wir darauf reagieren. Und zwar sowohl, was wir dann sagen, als auch das, was wir dann tun. Als Jesus von den Pharisäern einmal gerügt wurde, weil seine Jünger sich nicht an die Hygienevorschriften des Alten Testamentes hielten, nämlich sich vor dem Essen die Hände zu waschen, da hat er ihnen Folgendes gesagt. Nicht das, was zum Mund hineingeht, macht den Menschen unrein, sondern das, was aus dem Mund herauskommt, das macht den Menschen unrein. Und in Vers 16 bis 20 sagt er, versteht ihr nicht, dass alles, was zum Mund hineingeht, das geht in den Bauch und das wird danach in die Grube ausgeleert. Was damit gemeint ist, wissen wir, glaube ich. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Jesus erinnert die Pharisäer hier daran, dass das Wichtigere als Hände zu waschen ist, darauf zu achten, was in unserem Herzen geschieht. Und wenn Jesus hier von dem Herzen spricht, dann meint das Wort, das er hier benutzt, das Zentrum aller unserer Gedanken, unserer Gefühle und unseres Willens. Das meint Jesus hier. Und auch wenn er in dem hier eigentlich nur von diesen sogenannten bösen Gedanken spricht, gilt das trotzdem für alles, was wir denken und alles, was wir sagen und tun. Alles hat den Ursprung in unseren Gedanken. Nichts, was wir tun, ist nicht etwas, was wir vorher gedacht haben. Ein chinesisches Sprichwort sagt, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie prägen deinen Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird zu deinem Leben. Auch hier sehen wir, der Anfang aller Dinge sind die Gedanken. Dort ist der Ursprung allen der Dinge, die wir tun. Und darum, denke ich, ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen, was wir denken. Unsere Gedanken lösen in unserem Gehirn eine chemische Reaktion aus. Das sind die sogenannten Emotionen. Diese Emotionen werden dann zu Gefühlen, die wir in unserem Körper spüren. Und so wie wir uns fühlen, so handeln wir und so treffen wir die Entscheidungen in unserem Leben. Oft sind unsere Gedanken geprägt durch sogenannte innere Glaubenssätze. Das sind meist unbewusste innere Einstellungen, die größtenteils in unserer Kindheit entstehen und die wir von unseren Eltern oder von anderen wichtigen Bezugspersonen übernehmen. Als ich zum Glauben gekommen bin, gab es etwas, womit ich totale Probleme hatte. Und das war das Vaterbild Gottes. Weil das Vaterbild, das ich hatte, völlig anders war. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich, glaube ich, ein halbes Jahr alt. Aber ich habe Zeit meines Lebens mitbekommen, dass mein Vater mich nicht wollte, mich abgelehnt hat. Und ich habe das einmal sogar ganz praktisch miterlebt. Da war ich, glaube ich, 7 oder 8. Haben wir ihn besucht und dann sind wir spazieren gegangen und dann sagte er zu meiner Mutter, und ich stand daneben, wenn dir etwas passiert, den nehme ich nicht. Das hat mich geprägt, jahrelang. Das war so ein inneres Gedankengebäude. Vaterschaft war was Negatives, was Ablehnendes. Und es hat gedauert, bis der Geist Gottes es geschafft hat, dieses negative Gottesbild oder Vaterbild umzuwandeln in das, was das Vaterbild Gottes eigentlich ist. Nämlich ein Gott, der dich liebt. Ein Gott, der dich annimmt, so wie du bist. Und der selbst dann treu ist, wenn wir untreu sind. Am Anfang meines Glaubenslebens war dieses Vaterbild geprägt von meiner Vergangenheit. Und es hat etwas gemacht. Aber der Geist Gottes hat es geschafft, dieses Bild zu verändern. Und das ist das, was ich meine. Diese Hygiene, dass man Dinge, die negativ sind, die uns eigentlich, ich sag mal, geistlich verschmutzen, dass die beseitigt werden können durch den Geist Gottes. Paulus schreibt einmal, natürlich ist, dass auch er ein natürlicher Mensch ist, aber sein Kampf ist nicht mit menschlichen Mitteln. Er schreibt, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Und diese Waffen sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es in Christus, dem es gehorchen muss. Jedes menschliche Gedankengebäude, das Gott widerspricht, soll niedergerissen werden. Und Paulus sagt, selbst er muss mit diesen Waffen kämpfen. Wie viel mehr müssen wir es? Was sind diese Waffen Gottes? Ich denke, die wichtigsten Waffen Gottes ist sein Wort. Und all die Verheißungen, die uns Gott innerhalb dieses Wortes gibt. In seinem Wort offenbart Gott uns seine Gedanken. Er offenbart dir, wie er dich sieht, was er für dich geplant hat und welche Pläne er für die Welt überhaupt hat und für die Ewigkeit. Und Gott sagt uns auch, dass seine Gedanken anders sind als unsere. Das war jetzt, glaube ich, die falsche Folie. Ist die falsche Reihenfolge gehabt? Entschuldigung, das war die falsche Reihenfolge. Das ist das, was Gott von sich selbst sagt, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott sagt, meine Gedanken sind anders als eure. Und jetzt ist es wichtig, was tun wir? Bleiben wir bei unseren Gedanken oder übernehmen wir das, was Gott denkt? Gott sieht Dinge anders. Er ordnet Situationen anders als wir. Und für unser Glaubensleben ist es wichtig, dass wir unsere Gedanken, auch all die Gedankengebäude, die wir irgendwann mal übernommen haben, seinen Gedanken unterstellen und uns mit dem füllen, was Gott sagt. Und das zum Fundament unseres Lebens machen. In Philipper 4 schreibt Paulus, und das ist überschrieben mit die Tugenden des christlichen Lebens, so ist dieses Kapitel überschrieben, schreibt unter anderem, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Und dann schreibt er etwas Interessantes danach. Danach schreibt er nämlich, übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend ist und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Diese Aufforderung steht, wie ich gerade schon gesagt habe, im Zusammenhang mit allgemeinen Grundsätzen, die Paulus für die Gemeinde als christliches Leben weitergibt. Er zählt hier ganz viele Dinge auf und am Ende sagt, das erwägt, darüber denkt nach, so könnte man es übersetzen. Paulus gibt hier praktisch Tipps für eine geistliche Gedankenhygiene. Worüber sollen wir nachdenken? All das, was er hier aufzählt, hat immer Bezug auf Gott. Wenn er hier schreibt, alles was wahr ist, dann geht es hier nicht um irgendeine Wahrheit. Und Menschen haben ja verschiedene Wahrheiten. Nein, diese Wahrheit, die hier gemeint ist, ist die Wahrheit, die Gott als wahr bezeichnet. Das, wo Gott sagt, das ist das, was wirklich gilt. Darüber sollst du nachdenken. Und das unterscheidet sich oft von unseren Wahrheiten. Es gibt vieles, was versucht, uns zu zeigen, was denn wahr ist. Es gibt die Wissenschaft, die versucht zu sagen, das ist die Wahrheit. Es gibt die Philosophie, die sagt, das wäre die Wahrheit. Es gibt einen Zeitgeist, der sich ständig ändert, aber jedes Mal sagt, das ist die Wahrheit. Und denken wir an die Medien, da werden uns ständig irgendwelche Wahrheiten verkauft. Und manchmal sind diese Wahrheiten schneller vorbei, als man verstehen kann, worum es geht. Aber diese Wahrheit, von der er hier redet, ist die Wahrheit, die Gott meint. Wenn er als zweites davon spricht, dass wir darüber nachdenken sollen, was ehrbar ist, dann bezeichnet das alles, was seinen Wert durch ein höheres Bürgerrecht bekommt, aus dem Bürgerrecht des Himmels. Und wer die Bibel so ein bisschen kennt, weiß, wer hat denn das Bürgerrecht im Himmel? Das sind wir. Du und ich. Da, wo wir Christus als unseren Erlöser angenommen haben, hat er uns dieses Bürgerrecht gegeben. Und darauf dürfen wir nachdenken, über die Sohnschaft, was das alles bedeutet, was er uns damit erkauft hat, all die Verheißungen Gottes. Wenn hier steht, du sollst darüber nachdenken, was gerecht ist, dann geht es auch hier nicht um eine menschliche Gerechtigkeit. Auch das ist ja sehr vielfältig. Was für den einen gerecht ist, ist für den anderen schon wieder ungerecht. Sondern da gilt, was Gott als gerecht versteht. Zum Beispiel, dass du gerechtfertigt bist, ohne dass du irgendwie ihn mit Taten dafür überzeugen kannst, sondern allein aus Glauben. Wenn hier steht, wir sollen darüber nachdenken, was rein ist, dann bezeichnet das alles, was Gott geweiht ist oder was heilig ist. Wenn er hier beschreibt, wir sollen über liebenswerte Dinge nachdenken, dann ist damit gemeint, du sollst über Dinge nachdenken, die Liebe anzieht. Und zwar für dich, aber auch für deinen Nächsten. wenn geschrieben wird, dass du darüber nachdenken sollst, was wohllautend ist, so meint es alles, was zu loben ist. Wo können wir Gott loben? Wer können wir das loben, was Gott in unserem Leben getan hat? Oder auch, was andere getan haben für dich durch Gott? Und wenn hier gemeint, geschrieben ist, wir sollen über Tugenden nachdenken, dann geht es in diesem Wort über die Überlegenheit Gottes oder die Vollkommenheit Gottes. Also wir sehen, alles, was er hier aufzählt, hat etwas mit uns und unserer Beziehung zu Gott zu tun. Das nenne ich Gedankenhygiene. Das sind die Dinge, auf die wir unsere Gedanken richten können. Und wenn das ist, worüber wir uns worüber wir nachdenken, dann wird Glaube gestärkt, weil wir immer mehr und mehr verstehen, wie Gott ist und was Gott tut. Und wie gesagt, als Ende sagte, das erwägt. Das ist ein Wort, das wir heute nicht so gut kennen. Aber man kann es auch übersetzen mit überlegt darüber oder rechnet damit, dass das so ist, was Gott sagt. Gottes Wort ist auch gerade in Bezug auf unsere Gedanken eine Richtschnur für unser Leben. Aber es gibt jemand, der etwas dagegen hat, dass wir diese Richtschnur benutzen. Der Feind Satan ist daran interessiert, dass wir unsere Gedanken auf andere Dinge richten, als auf die Verheißung, die Gott uns in seinem Wort schenkt. Er möchte, dass du dich lieber mit Gedanken um dein eigenes Versagen, um das Handeln anderer Menschen, um Umstände, Probleme oder Zweifeln drehst. Weil wenn sich unsere Gedanken darum drehen, dann können sie sich nicht mehr um das andere drehen und Gottes Wirken kann nicht so effektiv sein, wie es sein könnte. Es gibt in Deutschland, ich weiß nicht, ob es doch nur in Deutschland dieses Lied gibt, aber es gibt ein Lied, das heißt, die Gedanken sind frei. Kennt ihr das? Habt ihr davon schon mal was gehört? Ja, das ist falsch. Die Gedanken sind nicht frei. Unsere Gedanken sind eins der am stärksten umkämpften Gebiete zwischen Satan und Gott. Weil dort entscheidet sich, was wir sagen und was wir tun. Und Satan versucht alles, um uns an dem zweifeln zu lassen, was Gott uns zusagt. Wir brauchen bloß ins Paradies zu gucken, da fing es schon an. Was hat der Teufel zu Adam und Eva gesagt? Sollte Gott gesagt haben? Damit hat er versucht, Zweifel in den Menschen zu wecken. Und letztendlich ist es ihm leider sogar gelungen und das Ergebnis war Sünde, Vertreibung aus dem Paradies. Jesus sagt einmal, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, um zu schlachten und umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Wer dieser Dieb ist, ich glaube, das wissen wir alle. Das ist nämlich genau der Feind, Satan, der versucht, dir und mir all das zu rauben, was Gott uns schenkt. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, damit du und ich ein Leben haben voller Genüge. Und der Dieb Satan will es dir rauben, das all das, was Gott dir geschenkt hat. Und dieser Diebstahl beginnt in unseren Gedanken. Er möchte, dass wir anfangen, daran zu zweifeln, was Gott gesagt hat und uns so immer weiter von ihm entfernen. Und ich habe drei Dinge gefunden, es gibt sicherlich sehr viel mehr, aber drei Dinge gefunden, die der Teufel besonders angreift, indem er besonders gerne eine wichtige Wahrheit Gottes rauben will. Das erste ist, er will dir die wichtige Wahrheit Gottes rauben, dass du errettet bist und das als Glaubensgewissheit haben darfst. Satan versucht uns immer wieder in unseren Gedanken darauf zu richten, dass wir schlecht sind. Dass wir das mit dem Glauben sowieso nicht schaffen. Dass Gott, so wie wir sind, uns nicht lieben kann. und der Glaube viel zu schwierig für uns ist. Aber es gibt eine Waffe dagegen. Unsere Waffe heißt, halte fest an Gottes Wort. Gottes Verheißungen sind nicht abhängig von uns, nicht von unseren Gefühlen. Gott hat sich entschieden, dass sein Wort in aller Ewigkeit gültig ist. Jesus sagt, die Bibel sagt, sein Wort wird nicht vergehen, wenn auch Himmel und Erde vergehen wird. Und Petrus schreibt einmal, und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchten, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht. Hier wird ein etwas beschrieben, was nicht von einem Tag auf den anderen geht. Hier wird davon gesprochen, dass wir ein prophetisches Wort haben und dass wir dann damit so umgehen sollen, dass wir darauf achten sollen, dass wir es also immer wieder gebrauchen sollen, und zwar so lange, hier steht, bis der Morgenstern in euren Herzen aufgeht oder bis das geschieht, was Gott sagt. Das kann ein kurzer Zeitraum sein, das kann aber auch mal ein langer Zeitraum sein. Wenn wir an Abraham denken, wie lange es gedauert hat, bis die Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, eingetreten ist, aber Abraham, bis auf die eine Geschichte, wo er mal gezweifelt hat, jahrelang daran festgehalten hat, dass Gott das gesagt hat, bis zu dem Zeitpunkt, wo es eingetreten ist, ist er für uns ein Glaubensvorbild. Er hat das festgehalten. Und Gott ist sein Vorbild, weil selbst da, wo er es aber nicht festgehalten hat, Gott gnädig war und trotzdem das angehalten hat. Halten wir das fest, was Gottes Wort sagt. Wir werden ohne Verdienst gerecht und aus Gnade durch die Erlösung, die durch Christus und Jesus geschehen ist. Weil, was davor steht, wir sind sowieso alle Sünder, könnten es überhaupt nicht erreichen, vor diesem lebendigen Gott gerecht zu sein. Aber deshalb ist es umso wichtiger, dass wir das festhalten, was Gott sagt, du bist erlöst allein aus Gnade. Gott hat in Christus deine Erlösung komplett vollbracht und das musst du festhalten. Lass es nicht zu, dass der Feind dir diese Glaubensgewissheit raubt. Und wenn er dich an dein Versagen erinnert, dann erinnere du ihn an die Zusagen Gottes, an das Werk Jesu am Kreuz, und du darfst ihn auch an seine Zukunft erinnern. Denn die ist nicht rosig. Denn währenddessen wir einmal bei Gott sein werden, wird er in der ewigen Verdammnis sein. Und auch das sagt Gottes Wort und auch das wird genauso geschehen. Es gibt noch eine zweite Wahrheit, an die der Teufel immer gerne Zweifel in uns erwecken wird, nämlich, dass Gott gut ist. Jesus selbst wird einmal von seinen Jüngern als guter Meister genannt und er antwortet dann, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Und Jakobus schreibt, alle guten Gaben und alle vollkommenen Gaben kommen von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Alles, was Gott für dein Leben geplant hat, ist gut. Und selbst wenn Gott mal Situationen zulässt, die uns nicht gefallen, und das kommt vor, hat Gott auch damit einen guten Plan für uns. Lassen wir es nicht zu, dass der Feind Gedanken in uns hineingibt, dass Gott uns schaden will, sein Weg nicht gut für uns ist. Gott Dinge von uns fordert, die wir sowieso nicht erfüllen können. Satan will uns weismachen, dass Gottes Wille gegen unser Interesse ist und was er von uns will, zu schwer für uns ist. Oder Gott sich um alles kümmert, nur nicht um uns. Aber Gottes Wort zeigt uns, dass Gott uns besser kennt als wir uns selbst und dass alle seine Gedanken, alle seine Wege gut sind für uns. Halten wir das fest. Eine dritte Wahrheit, die der Feind uns gerne rauben möchte, ist, dass die Gemeinschaft in der Gemeinde für uns wichtig ist. Der Feind will uns weismachen, dass wir doch auch ohne Gemeinde leben können. Dass die Geschwister viel zu anstrengend sind. Oder dass wir sowieso nicht in diese Gemeinde passen. Alle anderen ja, aber wir nicht. Im Hebräerbrief steht, lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Die Gemeinde ist ein Ort, an dem wir lernen, aufeinander Acht zu geben. In dem wir lernen, einander zu ermutigen oder erleben, ermutigt zu werden, auch zu guten Werken. An dem wir lernen, andere mit der Liebe zu lieben, mit der Gott uns liebt, egal wie der andere ist. Es ist der Ort, an dem jeder Einzelne seinen Platz bekommt und eine Aufgabe, die zu ihm genau passt, wo unser Charakter geformt wird, wir jeder Einzelne verschiedene Gaben empfangen, um uns gegenseitig zu dienen und das Reich Gottes zu bauen. Die Gemeinde ist der Ort, an dem wir zu unserer Bestimmung kommen, in dem wir zu der Person werden, die wir sein sollen. Dafür hat Gott Gemeinde geschaffen. Und darum ist Gemeinde ein umkämpftes Gebiet in der geistlichen Welt. Aber lass dir das nicht rauben. Lass dir nicht einreden, dass du nicht in die Gemeinde passt. Oder dass Gemeinde sowieso nicht wichtig ist. Die Bibel sagt etwas ganz anderes. Ich komme zum Schluss. Unsere Gedanken, und das ist mir ganz wichtig, ist ein am meisten umkämpftes Gebiet zwischen Gott oder in der geistlichen Welt, zwischen Gott und dem Feind. Und Gott möchte unsere Gedanken auf seine Verheißungen lenken. Der Feind möchte darauf uns lenken, dass wir daran zweifeln. Aber für unser Leben ist es wichtig, und für unser geistiges Vorankommen ist es wichtig, dass wir darauf achten, wo unsere Gedanken hingehen. Nämlich in die richtige Richtung, zu Gottes Wort, zu den Verheißungen Gottes. Füllen wir unsere Gedanken mit Gottes Wort, mit all den Verheißungen, die er uns daran schenkt, und nehmen wir alle anderen Gedanken, die uns von Gottes Verheißungen wegbringen wollen oder zweifeln lassen, gefangen. Wenn wir das tun, werden sich auch unsere Worte und unsere Handlungen immer mehr in das verwandeln, was Gott eigentlich möchte. Und dann werden auch die Menschen, denen wir begegnen, erkennen, dass wir anders sind. Und dass Gott in uns wirkt. Und so können wir dann mitarbeiten, das Reich Gottes zu bauen. Weil Menschen in uns Jesus sehen. Den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und das, ja, hoffe ich oder wünsche ich uns, jedem Einzelnen von uns, dass wir darin immer weiterkommen und dass wir da erkennen, wo der Feind vielleicht schon angefangen hat, Zweifel zu säen. Dass wir diese Gedanken gefangen nehmen und uns mit den Gedanken beschäftigen, die Gott über dich, über andere hat und dir schenken will. Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du ja in deinem Wort uns so viele an Verheißungen und Zusagen schenkst, Herr Jesus. Und ich bitte dich, dass ja, wir uns immer wieder daran erinnern, was du gesagt hast, Herr. Und da, wo unsere Gedanken in eine andere Richtung gehen, wo wir uns vielleicht minderwertig fühlen oder schlecht fühlen oder glauben, ja, dass du mit uns nichts mehr anfangen kannst, dann wollen wir diese Gedanken gefangen nehmen, Herr, unter deinen Heiligen Geist und ja, die Gedanken denken, die du denkst über uns. dass du uns liebst, dass du dich über uns freust, dass wir deine Kinder sind, Herr, und dass du uns vollkommen angenommen hast, so wie wir sind. Aber dass du uns auch vollkommen machen möchtest durch deinen Heiligen Geist, dass wir dein Volk sind, Herr, und dass wir in der Ewigkeit bei dir sein dürfen, Herr. Diese Gedanken wollen wir, Herr, immer mehr zu unseren Gedanken machen, Herr, und ja, dir glauben, dir vertrauen, Herr, denn du bist treu und dein Wort bleibt in Ewigkeit, auch wenn Himmel und Erde vergehen. Amen.